Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin stößt von Jordanien aus Initiativen zum Frieden für den Nahen Osten an. Außerdem, in Syrien ist einen Monat nach dem Sturz von Machthaber Assad die humanitäre Situation nach wie vor katastrophal. Und in Mosambik ist nach den umstrittenen Wahlen vom vergangenen Oktober noch keine politische Einigung in Sicht. Das und mehr bei uns in der Sendung heute. Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Christine Seuss. Schön, dass Sie dabei sind. Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, der Chefdiplomat des Papstes, war bis vor kurzem in der jordanischen Hauptstadt Amman unterwegs. Von dort aus versuchte er, den Friedensprozess für den Nahen Osten zu unterstützen. Unter anderem traf er die Nunzien, die für insgesamt 14 Länder in der Region zuständig sind. Mehr von Stefan Kempis.
Eigentlich war der Kardinalstaatssekretär zur Weihe einer Kirche an der Taufstelle Jesu in Al-Maqdas ins haschimitische Königreich Jordanien gereist. Doch nutzte er die Gelegenheit am letzten Freitag schon zu einer Begegnung mit dem jordanischen König Abdullah II. An diesem Montag nun hielt Parolin in Amman ein Treffen mit allen päpstlichen Botschaftern ab, die im Nahen Osten tätig sind, darunter den Botschaftern des Iran, Israels und Palästinas. Papst Franziskus hat Palästina schon vor Jahren als Staat anerkannt. Der Papstbotschafter in Syrien, Mario Zenari, ist auch Kardinal, wie Parolin. Über die Einzelheiten des Gipfels wurde nichts bekannt. Der Vatikan teilte nur mit, es sei um die Krisen in der Region gegangen, um die politische und kirchliche Lage in den einzelnen Ländern, um humanitäre Fragen und Konflikte. Weiter heißt es in der Erklärung des Presseamts wörtlich, das Feuer an allen Fronten muss bald eingestellt werden, der Nahosten sollte zu einem Land des Friedens werden. Ebenfalls am Montagnachmittag führte Parolin ein Telefongespräch mit dem neuen libanesischen Präsidenten Joseph Aoun. Darüber informierte eine zweite Mitteilung des Presseamts des Heiligen Stuhls. Interessant ist, dass Parolin Genugtuung über die Ernennung eines Ministerpräsidenten äußerte. Das zeigt, wie sehr man am Heiligen Stuhl darauf setzt, dass der Libanon nach langer Lähmung zu einem neuen Rhythmus findet, um seine politisch-sozial-wirtschaftliche Krise endlich anzugehen. Stefan Kempis, Radio Vatikan.
Und wir bleiben in der Region und blicken nach Syrien. Dort wurde der Sturz von Machthaber Assad ausgiebig gefeiert. Einen Monat später berichtet Regina Kaltenbach von Caritas International im Gespräch mit dem Kölner Domradio von der anhaltenden katastrophalen Situation und den entstandenen Herausforderungen für Hilfeleistungen.
Frau Kaltenbach, Syrien wird gerade von der Oppositionsmiliz HTS geführt. Was meinen Sie, hat sich dadurch die humanitäre Lage der Syrerinnen und Syrer verbessert?
Ja, das kann ich relativ direkt beantworten. Natürlich hat sich die humanitäre Lage überhaupt nicht verbessert bisher. Es ist natürlich jetzt auch erst 4 Wochen vergangen seit der Machtübernahme. Aber die Lage in Syrien war vor Machtübernahme katastrophal, so katastrophal, wie wir es noch nicht mal während Hochzeiten des Syrienkriegs erlebt haben, und die ist auch weiterhin katastrophal. Zusätzlich sind Menschen vertrieben worden, Lieferketten wurden unterbrochen, 90% der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutslinie, und diese Menschen haben enorme Schwierigkeiten, sich mit dem Nötigsten zu versorgen, und diese Situation besteht fort. Da ändert auch eine Machtübernahme leider überhaupt nichts daran.
Unter dem Assad-Regime, da war Ihre Unterstützung geklärt. Mit der Caritas Syrien war klar geregelt, wo Hilfsleistungen möglich waren und was eben nicht möglich war. Wie ist das jetzt in dieser neuen Situation?
Ja, unsere Partner müssen sich jetzt arrangieren mit der neuen Situation, müssen klären, wo können sie aktiv sein. Koordinationsforen werden gerade neu aufgesetzt. Da ist vieles noch im Fluss und vieles ist unklar. Signalisiert wurde unseren Partnern die Bereitschaft dazu, dass Hilfen fortgesetzt werden können. Wir sehen auch schon, dass es in bestimmten Regionen ganz normal fortgesetzt werden darf. In anderen Regionen haben wir noch Schwierigkeiten. Einfach administrative Themen müssen jetzt geklärt werden, was natürlich enorm eine enorme Doppelbelastung ist, weil die Partner natürlich eigentlich sich darauf fokussieren müssen, jetzt Hilfsleistungen zu verteilen, für die Menschen vor Ort da zu sein.
Frage ich nochmal nach, Stichwort Sicherheit. Was berichten Ihnen die Mitarbeitenden der lokalen Partnerorganisationen, ja mutmaßlich Christen, fühlen die sich sicher?
Ja, das ist schwierig zu beantworten, wenn das unterscheidet sich von Partner zu Partner, von Stadt zu Stadt. Generell kann man schon sagen, dass es im Vergleich zu vor 4 Wochen zu einer, wenn man landesweit drauf guckt, zu einer Verbesserung der Sicherheitslage gekommen ist. Aber es gibt immer noch Auseinandersetzungen. Es wird immer noch gekämpft, vor allem im Nordosten finden tagtäglich Kampfhandlungen statt. Es kommt immer wieder auch zu kämpferischen Handlungen überall im Land. Deswegen ist es weiterhin sehr angespannt. Ne? Also, und es ist sehr unübersichtlich und fluide. Und es ist ja bei weitem nicht so, dass die HTS und die Übergangsregierung jetzt alle Gruppen und alle bewaffneten Akteure im Land vereint hätten. Es gibt weiterhin Milizen, die sich eben nicht vereinen lassen haben. Und da ist einfach total unklar, wie es weitergeht.
Wie geht es auch Ihnen persönlich jetzt in dieser neuen Situation? Sie wollten eigentlich nach Syrien reisen. Es gibt aber offenbar eine Planänderung, ja?
Das ist der Syrien-Kontext. Der ist einfach sehr fluide, sehr volatil. Und wir müssen jetzt einfach Woche für Woche planen und im ganz engen Austausch bleiben, was möglich ist und was nicht möglich ist. Da sind neue Dinge im Aufbau und ich wünsche mir einfach, dass die Kollegen und Kolleginnen alle Unterstützung bekommen, sich jetzt dort bestmöglichst aufzustellen, um dann die Hilfen so gut es geht wieder zu organisieren.
In der deutschen Politik, da wird ja in allen Parteien diskutiert, ob Syrien jetzt wieder ein sicheres Herkunftsland ist. Wenn ich das so höre, wie ist der Standpunkt von Caritas International?
Das ist eine innenpolitische Debatte, die sicherlich auch durch den Wahlkampf motiviert ist. Es ist zu früh, um das zu beantworten, ganz klar. Es ist so alles unklar und es ist einfach viel zu früh jetzt zu sagen, die Lage in Syrien ist jetzt wieder so, dass man Menschen dorthin zurückführen kann. Also das ist aus unserer Sicht total verfrüht.
Das war Regina Kaltenbach von Caritas International im Gespräch mit Carsten Döpp vom Kölner Domradio. Und nun ein Nachrichtenüberblick, nochmals mit Stefan von Kempis.
Mit Stefan Kempis. Deutschland. Die katholische Kirche in Deutschland will den Fokus der Altenheimseelsorge auf den Sozialraum hin weiten. Das sagte der deutsche Seniorenbischof, Weihbischof Ulrich Bohm, am Dienstag in einem Online-Pressegespräch. Gerade dort, wo Seelsorger schon vor der Pandemie als verlässliche Partner wirken, seien sie gefragt wie selten zuvor, so Bohm. Altenpflegepastoral solle darum als ein Teilbereich der Seniorenpastoral betrachtet werden. Angesichts der Herausforderungen einer immer älter werdenden Gesellschaft und der damit verbundenen Fragen von Pflege und Seelsorge hat die Deutsche Bischofskonferenz ein neues Dokument veröffentlicht, Titel »Mitsorgend bei den Menschen sein, Altenpflegepastoral als Antwort auf die Herausforderungen der Gesellschaft«. Die Kirche reagiert auf Berechnungen des Statistischen Bundesamtes, wonach die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2030 um etwa 50% steigen wird. Frankreich. Medien berichten am Montagabend von 9 weiteren Zeugenaussagen, wonach der 2007 verstorbene geistliche Abbé Pierre unter anderem einen Minderjährigen vergewaltigt haben soll. Abbé Pierre, 2007 gestorben, hatte 1949 die Emmaus-Gemeinschaft gegründet und war als Armenpriester bekannt. Darüber hinaus ist von sexuellen Übergriffen des Geistlichen gegenüber einem Familienmitglied die Rede. Die Taten sollen sich den Aussagen zufolge zwischen den 1960er und den 2000er Jahren ereignet haben. Die aktuellen Vorwürfe sind in einem Bericht enthalten, den eine von Emmaüs International, Emmaüs France und der Abbé Pierre Stiftung beauftragte Anlaufstelle erstellt hat. Laut der Zeitung Le Parisien zeichnet der Bericht das Bild eines bedrohlichen Raubtiers und Manipulators. Ghana. Der neue Präsident des Landes, John Mahama, hat sich skeptisch über das Projekt für den Bau einer 400 Millionen Dollar Kathedrale geäußert. Damit steht das Großprojekt womöglich vor dem Aus. Ghana erlebt derzeit seine schlimmste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Die Initiative zum Bau der Kathedrale wird vom früheren Präsidenten Nana Akufo-Addo unterstützt. In letzter Zeit stößt sie auf immer mehr Widerstand. Zwei Drittel der Bevölkerung Ghanas bekennen sich zum Christentum, etwa 20% zum Islam. Eigentlich sollte das Vorhaben der nationalen Kathedrale durch private Mittel finanziert werden, doch hat die öffentliche Hand dafür schon 58 Millionen Dollar ausgegeben. Bisher ist im Zentrum der Hauptstadt Accra nur ein großes Bauloch zu sehen. El Salvador. Präsident Nayib Bukele hat über seine absolute Mehrheit im Parlament das Verbot von Metallbergbau gekippt. Er verweist auf die volkswirtschaftlichen Chancen einer Wiederaufnahme von Goldbergbau. Die katholische Kirche in El Salvador hatte lange für das Verbot von Metallbergbau gekämpft. Zu groß seien die Gefahren für Umwelt und Mensch, so die gemeinsamen Stellungnahmen von Naturschutzorganisationen und der salvadorianischen Kirche. Damit hatte sie zunächst Erfolg. Das Verbot von Metallbergbau wurde sogar in die Verfassung des Landes aufgenommen. Doch das hat Bukele nun geändert. Als Reaktion auf die Wiederzulassung des Bergbaus will die Kirche betroffene Gemeinden in der Nähe von Bergbauprojekten begleiten und sie über Gefahren aufklären. An diesem Dienstag ist die Autobiografie von Papst Franziskus erschienen, Titel Hoffe. Es ist das erste Mal überhaupt in der Geschichte, dass ein Papst schon zu Lebzeiten seine Autobiografie veröffentlicht. Wir haben ja schon darüber berichtet. Aber was steht denn so drin, etwa zur Zukunft der Kirche?
Dem Papst bereitet die Zukunft der katholischen Kirche nach eigenen Worten keine Sorgen, schreibt er. Die Kirche habe stets eine Zukunft und werde weiter voranschreiten. Über die eigene Rolle sagt er, in ihrer Geschichte bin ich nur ein Schritt. Auch das Papsttum werde sich weiterentwickeln. Er träume von einem Papsttum, das immer mehr dem Dienen und der Einheit gewidmet sei. Verfolgung der Kirche und Säkularisierung seien keine neuen Herausforderungen. Franziskus wörtlich, wenn die jungen Generationen von heute erklären, sie hätten ein schwieriges Verhältnis zur Kirche, dann müssen wir uns nicht über etwaige Verweltlichung beklagen, sondern uns fragen, welches Zeugnis wir geben. Die Kirche müsse kreativer werden, im Verständnis der Herausforderungen der Zeit wachsen, sich dem Dialog öffnen, ohne Glaubenswahrheiten zu relativieren. Sie solle hinausgehen und mitten unter den Menschen leben, statt im Stillstand zu erstarren. Die erste Reform der Kirche müsse eine Reform der Haltung sein, befindet der Papst. Organisatorische und strukturelle Reformen kämen hinterher. Doch die Kirchen, speziell in einigen Ländern, sind manchmal zu erstarrt in ihren Programmen, in ihren festgefahrenen Vorhaben. Ich weiß, dass solche Programme nötig sind, aber ich schaffe es nicht, auf Organigramme zu vertrauen, schreibt er. Ein Schelm, wer da an den synodalen Weg in Deutschland denkt. Für Radio Vatikan, Mario Galgano.
Und zum Schluss unserer Sendung blicken wir noch nach Mosambik. Dort hat sich die politische Lage seit Dezember dramatisch zugespitzt. Trotz zunächst relativ friedlich verlaufener Wahlen werfen massive Unregelmäßigkeiten bei der Stimmenauszählung und folgende gewalttätige Auseinandersetzungen einen dunklen Schatten auf den demokratischen Prozess. Experten und die katholische Kirche schlagen Alarm und rufen zur Besinnung auf soziale Gerechtigkeit und Reformen auf. Mehr von Mario Galgano.
Mosambik hat seit den Präsidentschaftswahlen am 9. Oktober 2024 eine Phase politischer und sozialer Unruhe erlebt. Der Sieg des Frelimo-Kandidaten Daniel Chapo bei einer von Unregelmäßigkeiten überschatteten Wahl sorgt für Spannungen, während Oppositionsführer Venancio Mondlane einen landesweiten Streik angekündigt hat. Das Land befindet sich seither in einer tiefgreifenden politischen und sozialen Krise, die sich in den letzten Monaten dramatisch verschärft hat. Während die Wahlen an sich geordnet verliefen, wurden sie von massiven Unregelmäßigkeiten bei der Stimmenauszählung und der Tatsache, dass ausländischen Journalisten und Wahlbeobachtern der Zugang zu vielen Wahllokalen verweigert wurde, überschattet. Nationale und internationale Beobachter, darunter die Europäische Union, die USA und Vertreter portugiesischsprachiger Länder, kritisierten die offensichtlichen Manipulationen scharf. Die Oppositionsparteien haben daraufhin Berufung eingelegt und ihre Proteste verstärkt. Eric Maurier-Genoux, Professor für afrikanische Geschichte an der Queen's University in Belfast, ordnet die Situation in Mosambik im Gespräch mit uns ein. Das Ergebnis der Wahl spiegelt weniger den Willen des Volkes wider als die politische Macht der Frelimo-Partei, die seit ihrer Unabhängigkeit von Portugal 1975 durchgehend an der Macht ist. Der Professor betont, dass die anhaltende Dominanz der Frelimo-Partei nicht nur auf historische Erfolge, sondern auch auf die systematische Kontrolle von Schlüsselpositionen in Staat und Wirtschaft zurückzuführen sei. Die Ankündigung eines landesweiten Streiks markiert einen Wendepunkt in der jüngeren Geschichte Mosambiks, da sich zunehmend Bürger gegen das politische Establishment stellen. Doch Maurier Genoux warnt vor möglichen Risiken. Ein landesweiter Streik könnte die ohnehin fragile wirtschaftliche Lage Mosambiks weiter verschärfen. Das Land hat mit wachsender Armut, Korruption und den Nachwirkungen eines brutalen Bürgerkriegs zu kämpfen. Politische Instabilität könnte die Spannungen zwischen den ethnischen Gruppen vertiefen. Während die Vereidigung Chapos näher rücke, wachse die Sorge vor einer Eskalation, so der Experte. Internationale Beobachter und Organisationen wie die Afrikanische Union und die Vereinten Nationen haben die Regierung Mosambiks aufgefordert, die Vorwürfe der Wahlmanipulation zu untersuchen und die Meinungsfreiheit der Opposition zu respektieren. Ob die Aufforderung jedoch den gewünschten Druck auf die Regierung ausüben wird, bleibt unklar. Wie es weitergehen in Mosambik sei ebenfalls unklar. Der Umgang mit der aktuellen Krise könne darüber entscheiden, ob das Land in eine Phase tiefer politischer Spaltung oder einer demokratischen Erneuerung eintritt, fügt Maurier Genoux an. Die katholische Kirche, eine wichtige moralische Instanz in Mosambik, hat sich ebenfalls zur Krise geäußert. Sie ruft zu Frieden, Dialog und sozialer Gerechtigkeit auf. Kirchenvertreter mahnen an, dass die Regierung Verantwortung übernehmen und auf die berechtigten Forderungen der Bevölkerung eingehen müsse, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Der Weg aus der Krise erscheint jedoch ungewiss. Die Regierungspartei Frelimo zeigt bislang wenig Bereitschaft, auf die Forderungen der Protestbewegung einzugehen. Stattdessen setzt sie offenbar auf das Verstreichenlassen der Zeit, bis der neu gewählte Präsident offiziell im Amt ist. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Situation in Mosambik mit Sorge. Doch ohne konkrete Reformen und einen ernsthaften Dialog zwischen den Konfliktparteien drohe die politische und soziale Krise, das Land weiter zu destabilisieren. Mosambik steht an einem Scheideweg, warnt Maurier Genoux. Nur durch umfassende Reformen und den Willen zur Versöhnung kann das Land diesen schwierigen Moment überwinden. Das Interview mit dem Experten führte unser Kollege Olivier Bonnel von der französischsprachigen Sektion von Vatican News.
Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Wie immer finden Sie weitere Nachrichten und Beiträge auf unserer Webseite unter www.vaticannews.de. Sie können dort auch unseren kostenlosen täglichen Newsletter bestellen und wir sind mittlerweile auch auf WhatsApp. Abonnieren Sie unseren Kanal, um ausgewählte Nachrichten direkt auf Ihr Mobiltelefon zu bekommen. Den Link zu WhatsApp und auch zu unserem Instagram-Kanal finden Sie auf unserer Webseite. Damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Christine Seuss. Sie hören Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.